Heute bei Apropos. Wir wandern. Es ist neben Jassen unser liebster Freizeitsport. Diese Woche dreht sich beim Tagesanzeiger alles ums Wandern. Um beste Routen, charmante Hütten, praktische Gadgets. Wir bei Apropos widmen uns den Anfängen des Wandern. Seit wann wandert der Mensch? Und warum hat er auch nicht mehr damit aufgehört und er plötzlich viel bequemer von A nach B kommen konnte? Diesen Fragen widmen wir uns heute bei Apropos widmen, und zwar mit jemandem, der so gut Bescheid weiss wie kaum ein Zweiter. Bei uns im Studio ist Thomas Wittmer. Er ist langjähriger Redakteur vom Tagesanzeiger, Autor von verschiedenen Wanderbüchern. Wir nennen ihn auch der Wanderpapst. Heute arbeitet er als Redakteur bei der Schweizer Familie. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Thomas.
Salut Philipp, hoi.
Thomas, ich würde gerne ganz früh anfangen. Weiss man, wer der allererste Wanderer war? Der erste Mensch, der zweckfrei zu Fuß unterwegs war?
Ja, man ist sich einigermaßen einig. Bevor ich den Namen nenne, was ich gerade mache, möchte ich dir vielleicht einfach vor Augen führen, dass es eine Grosstat war, wo der Typ losgelegt hat, als erster Wanderer. Weil nämlich eigentlich das ganze Mittelalter durch und auch noch in der frühen Neuzeit die Leute Angst hatten vor dem Gelände von der Berg. Die Berg und so ein bisschen die wilderen Teile der Natur, also 99% der Schweiz damals, das war der Ort, wo der Teufel lebt, wo es Dämonen hat auf dem Surrenenpass zwischen Engelberg und Altdorf, zum Beispiel der Greis, ein Ungeheuer, wo unbedarften oder ein bisschen harmlosen Menschen die Haut abgezogen und die Haut an eine Hütte genagelt hat. Also die Leute hatten Angst vor der Berg, natürlich auch wegen der Naturgewalten, wo sie nicht so gut können erklären wie heute. Thomas Bucheli hat es noch nicht gegeben, oder? Wo quasi erklärt, wieso es ein Gewitter geht und wie lange das der Regen geht und dass er irgendwann wieder aufhört. Und jetzt, um das ein bisschen abschliessen, der Name, den ich versprochen habe, gemeinhin, ich habe mir das Jahr mal noch rausgesucht, 1336. Ich hatte den Petrarca, einen Italiener, einen Humanist, so ein bisschen den Mitbegründer von der Renaissance. Der hat unter anderem, der hat auch dichtet und alles Mögliche, der ist mit seinen Brüdern zusammen 1336 auf den Mont Ventoux gestiegen in der Provence. Und zwar nicht zum Heuen irgendwie, zum dort oben Geissen eintreiben. Er war auch kein Söldner gewesen, der musste über das Gebirge gehen aus, um irgendwie, weiss doch nicht, auf Frankreich oder irgendwo hingehen, in eine Schlacht gehen, als Söldner. Nein, der Petrarca hat es einfach gefunden, ich bin ein Mensch, ich bin interessiert. Natur ist ja eigentlich noch schön. Und dann ist er aufgebrochen. Und das gilt als Beginn eigentlich von der Neuzeit oder vom neuzeitlichen Wandern, auch wenn es noch mitten im Mittelalter ist.
Und Angst hat er keine mehr gehabt?
Nicht so viel man wissen. Die kann man vorstellen, dass es auch ihm noch so Reste gehabt von Dämonenfurcht. Aber es war eine Überwindung, eine revolutionäre Tat. Kann sein, dass andere Leute gegeben hat, die damals schon gewandert sind, aber von denen wissen wir nicht. In einer schriftlichen Überlieferung ist der Petrarca.
Wir machen einen Sprung, und zwar ins frühe 18. Jahrhundert, weil eben im Mittelalter, es haben die Leute vieles gemacht, aber es sind nicht alle gewandert. Im frühen 18. Jahrhundert hat der Albrecht von Halle sein Gedicht veröffentlicht, das heisst «Die Alpen». Das Gedicht war der Anfang von einer neuen Naturbetrachtung. Ist es auch der Anfang vom Wandern, der so ein bisschen über die einzelnen Figuren ausgegangen ist?
Mal, ich denke, das kann man sagen, umso mehr als der Haller auch in Deutschland gelesen worden ist. Der Haller war Stadtarzt von Bern. Auch so ein bisschen humanistisch, ein sehr gebildeter Mensch gewesen, bewandert in vielen Sachen. Und er hat in einem Gedicht, wer sich jetzt 5 Strophen vorstellt, täuscht sich, das ist ein endloses Gedicht, aus heutiger Zeit grauslich, schwurbelig und schwülstig, oder? Aber er hat die Alpen besungen, auch die schönen Senne, die schönen Sennerinnen besonders. Blümli, die Luft, das Juchzen vom Wind und so. Und er hat den Leuten gewaltig Lust gemacht, oder? Und er ist ein bisschen, wie du schon ein bisschen die Frage angetönt hast, er ist Teil von einer sich formierenden Bewegung von Intellektuellen. Viel bekannter ist dann vielleicht etwa 50 Jahre später der Goethe mit der Schweizreise. Der hat einen enormen Einfluss gehabt. Alles seine Abenteuer, die man zu Frankfurt oder wo auch immer in Europa gelesen hat. Von wilden Eingeborenen in der Schweiz, von schroffen Bergen, von grausligen Schluchten, aber auch wunderschönen Wasserfälle und so weiter. Das hat die Leute extrem motiviert, wobei die Leute, gell, das sind die Leute gewesen, die erstens Bücher gelesen haben und zweitens überhaupt Geld hatten. Das war ganz eine kleine Schicht gewesen. Aber es war der Anfang von einer Art Frühtourismus von einer Elite.
Also Schreiben über das Wandern war fast so wichtig wie das Wandern selber.
Ja, ich glaube, ohne dass die Leute geschrieben hätten, man kann sagen, der Goethe war eigentlich ein Influencer gewesen, der erste Influencer in Bezug auf das Wandern, oder? Und ohne das Schreiben hätte es kein Wandern gegeben in einem breiteren Sinn dann, oder?
Es gibt ein paar schöne Beispiele. Der Karl Zuckmeier hat geschrieben, Wandern ist Denken. Der Nietzsche hat in seinem Notizbuch festgehalten, dass er keinem Gedanken Glauben schenken möchte, der nicht im Freien geboren ist. Und auch der Hermann Hesse hat es offenbar geliebt zu wandern. Und auch danach darüber zu schreiben, er hat geschrieben, meine Reise endete wie jede von meinen Reisen mit dem drängenden Verlangen, bald wieder zu wandern, so bald und so weit wie möglich. Was ist da los gewesen mit diesen Schriftstellern? Das waren alles Männer gewesen und dem Wandern.
Gut, es sind ganz verschiedene Quotes, oder? Aber es scheint so, es gibt so eine Idee, dass du beim Wandern irgendwie näher bei dir bist, dass du im Wandern besser denken kannst. Bruce Chatwin mit seinen Australien-Wanderungen war ja auch so ein Typ, der eigentlich das Outdoor-Leben besungen hat auf einer Art. Da gibt es x verschiedene Ausprägungen. Ich kann nur sagen, ich bin natürlich auch ein Mann, mir ist das alles nicht fern. Ich würde so sagen, für mich ist Wandern eigentlich krampflösend. Das Leben in der Stadt zu arbeiten, das ist ja alles schön, macht mir echt auch Spass. Aber manchmal bist du so verkrampft. Du fährst am Morgen ins Dessin, du hast irgendwie einen Kiefer wie eine Schublade, oder? Und dann wanderst du dort zum Beispiel ins Valle del Salto in 4 Stunden. Einfach kein Mensch, so glimmernder Granit, Eidechsli. Fast im Klischee, weißt du, ein Tümpel aus türkis Wasser wie der Südsee. Am Abend fährst du heim, es hat noch mehr Leute im Zug, oder? Grauslig. Du sitzt dort und grinsest, wenn der Buddha persönlich bist. Irgendwie, es hat einfach etwas. Ich würde jetzt wie der Nietzsche, dass man nur, der Nietzsche ist ja vermutlich auch nicht immer gewandert, auch wenn er da im Überschwang von dem Gefühl behauptet, man kann nur beim Wandern gedenken, echt. Das ist mir jetzt als Idee eher fremd, oder?
Der Nietzsche und die anderen Beispiele, die ich erwähnt habe, sind Teil von dem Frühtourismus, den du selber auch vorhin skizziert hast. Das sind alles intellektuelle Leute. Wie ist aus dem Frühtourismus nachher etwas entstanden, das eine breitere Schicht der Bevölkerung erfasst hat?
Ich glaube, du musst ein bisschen nach Land beantworten. Wir sind ja in der Schweiz und die Schweiz ist ein alter Kernland vom Wandern, oder? In der Schweiz ist es halt einfach so gewesen, 1848 wird der Bundesstaat begründet. Die Schweiz ist eine sogenannte Willensnation. Ich glaube, es hat von Anfang an eine Art die Idee gehabt, dass man auch wandern kann, zum Beispiel zu schauen, wie macht es eigentlich Sinn, weil es recht fremde Wesen sind mit ihren Kastanienwäldern und so weiter. Wie machen es die Welschen? Stimmt das, dass die so viel Wein trinken? Es gibt Schulreisen, wo man das Land besichtigen kann. Es gibt einen fantastischen öffentlichen Verkehr, den der Bundesstaat auch zugänglich macht, sodass du, um beim vorhergehenden Beispiel zu bleiben, wirklich am Morgen in Zürich kannst auf den Zug gehen und ins hinterste Matschatal chatten und am Abend bist du wieder daheim, oder? Die Alten rechtzeitig noch zum Essen im Altersheim, die Jüngeren ein bisschen später, oder? Ich glaube, das sind ganz wesentliche Faktoren, dass sich das Wandern jetzt so können zum Volkssport entwickeln. Der andere Faktor ist natürlich die Zeit. Also Freizeit, oder? Also, ich meine, das ist wie mit den Ferien. Früher sind doch die Leute nicht, sagen wir, auf Ägypten in die Ferien, gehen baden in Hurghada, gehen schnacheln oder auf Mallorca oder was auch immer, oder? Es ist ein Mittelstandsvergnügen geworden, auch die Arbeiterschaft ist angeschlossen worden. Es hat mehr Freizeit gegeben und ein bisschen mehr Geld und dementsprechend hat sich das ausbreitet in Analogie zu ganz vielen anderen Freizeitaktivitäten.
Hühnens mit dem morgengrauen Stöss ist schon parat, mit der Feuerwehr roten Socken und dem Fotoapparat. Die Wanderer, die Wanderer, wie lange die Leichen töten, wären sie schon nicht mehr da. Aber nach der ersten Pleite sind die nächste Route an.
Das Wandern ist ja zugänglich geworden, es ist auch viel mehr Wanderwege zum Beispiel, oder? Wenn ist denn das entstanden in der Schweiz, dass man quasi so ganz institutionalisiert kann auf Weg wandern?
Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr sicher bin, ob es 1933 oder 1934 ist. Kann man im Wikipedia nachschauen. Es hat einen Typ gegeben namens von Ness, ein Lehrer, Kanton Zürich. Der ist mit seinen Schülern im Klausenpass gewandert, Schulreisen, und ist extrem frustriert gewesen, weil einfach es hat keine richtigen Wegzeichen gegeben, Weg schon. Und zum Teil ist er der Strasse nachgelaufen und er hat sich so genervt, dass er die Wanderwege gegründet hat. Zuerst Zürcher Wanderweg, ein Jahr später ist dann die Schweizer Vereinigung entstanden. Und die haben sich dann gekümmert darum, quasi den Bundesstaat, den ich vorher da so ein bisschen besungen habe, auch mit den entsprechenden, heutzutage fast manisch, überall verteilten roten, gelben und blauen Zeichen quasi zu begründen und zu installieren, oder? Das ist sehr schweizerisch, oder? Das Wanderwegnetz ist fantastisch, riesig, nie enden wollend.
Man kann fast nie einen Anlaufen in der Schweiz, wenn man außerhalb von einer Stadt ist, sogar in einer Stadt, ohne einem gelben Viereck zu begegnen.
So ist es. Ich muss aber sagen, wir sind einmal zu Paris gewandert. In Paris, da gibt es eine Grande Traversée Nord-Süd und eine Grande Traversée Est-Ouest mit Wanderschildern durch die ganze Stadt. Man sieht es nicht gut, wenn man sich nicht achtet, aber sogar die Franzosen haben Wanderschilder. In der Schweiz ist tatsächlich allgegenwärtig. Ich mache mir manchmal einen Sport, irgendwo hinzufahren, wo ich nicht war, bei Hinterfoltigen oder Fahrer irgendetwas. Und dann am Bahnhof zu schauen, es ist garantiert, hat es den Wanderweg. Und dann zu denken, wie weit will ich laufen? Will ich eine Stunde laufen oder in der 3 Stunden? Und dann einfach mal dem zu folgen.
Mir gefallen immer die Wegweiser, die zum Wegweiser-Standort
verstehen. Ja, das ist ganz cool. Ja, Hauptwegweiser-Standort, 50 Meter weit in der Unterführung, ja.
Es ist jetzt bei dem Zeitpunkt, wo das Wanderwegnetz entsteht. Es sind nicht nur noch die Intellektuellen, die gehen wandern, es sind breitere Schichten. Und irgendwann wird es auch ein bisschen muffig, zu wandern.
Mhm.
Wann war das und warum ist es muffig geworden?
Ich glaube, da bin ich genau aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, das hat zu tun mit den gesellschaftlichen Wellenbewegungen. Also, ich bin im Jahrgang 62, wo ich 10 war, bin ich die 68er-Bewegung, also 4 Jahre alt gewesen. Und gerade so die Linken zu dieser Zeit, die haben ja das Wandern angeschaut. Also, sie sind davon ausgegangen, wer wandert, ist auf dem Land. Das Land und seine Bevölkerung ist konservativ und unzugänglich für alle Veränderungsideen von Geschlechtergleichberechtigung zu Lohn, irgend Sachen. Für die Linke ist das Land einfach nicht ein Ort gewesen, wo sie cool gefunden haben und wo die Bewegung breit war und auch eine Art Leitkultur von allen Leuten im Land, die in der Stadt gewohnt haben, die ein bisschen fortschrittlich gedacht haben. Zu dieser Zeit ist halt das Wandern, das war auch so furchtbar unpolitisch gewesen, die Typen mit den Socken, oder, wo da nach einem relativ strengen Regelwerk, inklusive in der heute verordnete Nachtruhe und so weiter, asketisch auch. Das war nicht ein Ort, wo gesellschaftliche Veränderung möglich war für die Linke. Und eben, das war eine alte Leitkultur, oder? Es ist ja dann später, in den 70er Jahren, ist so ein bisschen die Rückkehr zum Landleben gekommen. Zum Beispiel von der Linken denkt aus immer noch, der Zug aufs Land, zum Beispiel ins Unzernonetal, auswandern mit anderen, mit Hippies oder auch Nicht-Hippies, irgendein verfallenes Dörfli übernehmen und dort neu anfangen und eine alte neue Gesellschaft basteln. Oh, die gibt's ja zum Teil heute noch, die Leute. Und dort ist dann mal wieder ins Land Leben und ein bisschen vermutlich auch das Wandern wieder ein bisschen sexier geworden. Aber es ist ein bisschen eine Wellenbewegung, denke ich.
Wie wichtig ist so die Naturbewegung, auch die Umweltschutzbewegung gewesen?
Total wichtig. Also, gerade, sagen wir im Moment jetzt, wenn du schaust, oder, wie viele Leute das gehen wandern und sich extrem interessieren für Artenvielfalt, respektive für Artennimmervielfalt, oder, wo sehr betroffen laufen, sich aufregen, wenn der Bauer wieder zu viel beschüttet. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, ja, die Umweltbewegung, die hat das Wandern nochmal verändert. Es gibt ja auch Wanderungen oder Wandergegenden, die so fast ein bisschen Image haben von linken Landschaften. Das Kernbeispiel ist Greina, die fantastische Hochebene zwischen Graubünden und Tessin. Der Widerstand der Umweltschützer hat es verhindert, dass man dort eine Art Stromproduktion mit Staudamm, glaube ich, würde mich recht interessieren, installiert hat. Und das ist so ein Beispiel, das zeigt, wie denn die Umweltbewegung wichtig geworden ist. Und bis heute wandern eigentlich ganz viele Leute auf Greina, einfach zum Schauen, wie schön dass es dort ist, ohne Bauten, hässliche.
Ist es ein bisschen Höchgriff, wenn man sagt, dass der Trend zur Individualisierung und auch zur Vereinzelung auf eine Art, wo man in der heutigen Gesellschaft schon ab und zu feststellt, dass man da auch beim Wandern kann ablesen kann, wenn man Leute sieht, die immer extremer wandern, häufig allein wandern, die sich auch wie, keine Ahnung, durch das selber ausdrücken.
Also, der Trend gibt's, oder? Aber es gibt eben beim Wandern irgendwie alle Trends, oder? Weißt du, ich schaue auch gerne so auf YouTube die Filme My Lonely Cabin in the Woods in Alaska oder irgendwie Alone Towards the North Pole oder irgendwie so Typen, die irgendwelche Schlitten ziehen und mit Kanu unterwegs sind. Aber du musst schon sehen, das ist ein kleiner, ist ein Trend, logisch. Aber ich meine, gestern sind wir das zweite in Capanna Corno Gris. Das ist im Pedretto-Tal, oder? Wir haben zwei junge Frauen gesehen, total witzig, etwa 21, die haben zum Bus total witzig zusammen gehabt. Gute Freundinnen, die eine hat ihnen auf dem Rucksack beim Wanderstock eine WC-Rolle reingestellt und sie hat auch eine italienische Cafetiera reingehängt auf dem Rucksack. Und für mich hat Wandern auch ganz viel mit dem zu tun. Und ich denke, für mehr Leute hat das Wandern zu mit Freundschaft, mit Gesellschaft, mit stressfreiem Zusammensein. Frauen zum Beispiel, stelle ich fest, reden gerne über Beziehungsprobleme oder Beziehungsfreude. Das müssen ja nicht immer Probleme sein beim Wandern.
Männer nicht?
Ja, Männer sind, glaube ich, allgemein ein bisschen schwieriger in diesem Thema. Aber ich glaube, also wenn sie untereinander sind, weißt du, gute Freunde, da passiert auch viel, oder? Ich will mit dem nur sagen, der Einzelkämpfer, der eben so Total Loneliness im Hochgebirge, in einem Hightech-Zelt und der gibt's, aber er ist eben von vielen Trends, oder es gibt auch die Wellness-Wanderer. Die gestrige Wanderung war eigentlich Gastro-Wanderung gewesen. Das ist einfach, die Idee war, fantastisches Slow-Food zu verwünschen mit sehr kleinem Wanderaufwand.
Das ist dir gelungen?
Ja, extrem gelungen. Ich meine, die Capanna Corno Gris, das ist eine Stunde Wandern von der Postauto-Haltestelle im Pedretto-Tal, eine Stunde, ab eine Stunde. Und es ist so ein bekannter Slow-Food-Ort, wo es so verschiedene Polentas gibt, ein einfacher Merlo oder ein Osso Buco, wo du, wenn du das Fleisch anschaust, geht's fast freiwillig vom Knochen, oder?
Kommen wir gegen den Schluss noch zu dir. Wie hat sich das verändert, als du angefangen hast zu wandern, zu heute? Was ist anders?
Ja, ist extrem anders. Also, erstens mal sind die Massen unterwegs. Es hat immer viele Leute gehabt. Aber heute ist zum Teil ein Problem. Ich bin ja leicht mitschuldig. Ich wollte jetzt gerne da meinen Einfluss übertreiben. Aber alle, die über das Wandern schreiben, fördern die das Wandern.
Die Einsamkeit beim Wandern stören gegen die anderen.
Ja, ist nicht schlecht, oder? Du musst mehr Know-how haben, um die Einsamkeit zweite, vierte, fünfte zu verwischen. Du kannst es schon machen, aber du musst nicht meinen, du könntest an einem schönen Samstag auf Appenzell und dann auf Wasser rauen und dort zum Seealpsee laufen und dann meinen, du siehst dort oben allein. Dort hat es hunderte von Leuten und Familien mit Schlauchböden und Grillzubehör. Also die Massen sind krass, oder, wie sich das entwickelt hat. Das andere ist einfach, zum Beispiel hat es auch viel mehr Frauen unterwegs. Also früher sind die Frauen vielleicht mal im Frauenverein zusammen wandern oder sie sind mit ihrem Mann wandern. Heutzutage siehst du selbstbewusste Frauengruppen, die keine Männer brauchen, oder? Selbstverständlich. Das hat sich auch sehr geändert. Was auch viel mehr ist, Expats, Ausländer von jeder Art, wobei schon der Verdacht habe, sind nicht Secondos oder vielleicht schon Secondos, aber nicht ihre Eltern, sondern sind mehr so ein bisschen die gut ausgebildeten Deutschen, die auch mit sehr viel Gear, mit teurem Gerät gehen wandern, wie die Schweizer auch.
Oder von der Preis, die Einsamkeit beim Wandern, störe gegen die anderen, wie andere, wie andere. Beim Wandern, beim Wandern, beim Wandern, beim Wandern, beim Wandern.
Wenn wir es gerade vom Gerät haben, wie hat sich deine Ausrüstung verändert?
Ja, nicht wahnsinnig gross. Ich bin nicht so ein Gerätefetischist. Das Einzige, was braucht, ist eine wirklich gute Windjacke, oder? Also ein bisschen Windstopper. Was sich wirklich geändert hat, wirklich das Einzige, was sich extrem geändert hat, ich habe eine alte Himmelsrichtungslegasthenie. Es klingt jetzt blöd, aber ich habe extrem Mühe, Karten zu lesen. Ich muss mir immer zweimal überlegen, wo es denn ist, wenn ich Karten anschaue, oder auf der Karten oben an, ist, wenn ich Karten vor mir habe. Und ich bin extrem froh ums Handy und Schweiz Mobil Navi. Und es ist auch ein bisschen, ich gehe sehr viel mit meinem Wandergrüppli laufen. Es sind so 2 bis 5 Leute und sind extrem liebe Leute. Aber sie werden schnell ungeduldig. Und wenn der Gute mir irgendwo auch nur 30 Sekunden überlegt und dann fängt es hinten an zu zischeln, dann keine Ahnung, wo wir sind. Und das stresst mich echt. Und dann bin ich extrem froh, wenn ich auf dem Handy tippe und da kommt ein Punkt, der anzeigt, wo ich bin. Und wenn ich das Handy drehe, ist der Kompass.
Gibt es Routen in der Schweiz, die du unbedingt noch machen willst, aber noch nicht geschafft hast?
Ja, ganz viel. Also, ich habe eine Wunschliste, die immer länger wird. Also, das Problem ist eigentlich, nehmen wir das Beispiel von gestern, Capanna Corno Gris, ein Pedretto-Tal. Wenn du dort unterwegs bist und den Wegweiser anschaust, dann ist es schon fatalerweise so, dass du Wanderziele siehst, die du noch nie im Leben davon gehört hast. Zum Beispiel in den Passo San Giacomo, über auf Italien und dann wieder in die Schweiz auf Robiei. Das ist dann mehr Matschatal oder über dem Matschatal. Also meine Wanderliste wird immer länger, meine Wunschlisten. Und ganz konkret, was ich seit vielen Jahren machen wollte und es irgendwie nicht geschafft habe, ist von Schulz in der Nähe, in Sur-En, das ist unten am Inn, ins Val d'Uina mit dem fantastischen Weg, der so in den Felsen gehauen ist, ganz sicher, aber spektakulär. Dort wollte ich jetzt unbedingt an und habe sich schon vor für nächste Woche.
Ah, oh, sehr schön. Gibt es die eine Route, wo du immer wieder noch gefragt wirst und was quasi dein Geheimtipp ist?
Nein, den gibt's ehrlich nicht. Und zwar nicht, weil ich meinen Geheimtipp nicht verrate. Ich habe wirklich immer wieder Fragen, auch von Freunden. Manchmal ist es fast ein bisschen, kann fast ein bisschen belastend sein, so viele Tipps müssen zu geben, obwohl es mich auch freut gleichzeitig. Aber nein, einen Geheimtipp habe ich eigentlich nicht. Ich meine, was ich lässig finde, ist, wenn die Leute eigentlich selber Sachen entdecken, auch wenn sie nicht einfach gehen, ein Wanderbüchli anschauen und da die Klassiker abwandern. Leute nehmen die Karte vom Emmental und schauen mal, wie viel Weg das da hat, wo nicht Wanderweg ist, aber Wege, so gestrichelte. Du kannst das halbe Emmental abwandern, zum Teil recht abenteuerlich, ohne dass irgendein Mensch begegnet ist. Wir sind auch schon am Uetliberg, Hausberg von Zürich, wandern auf so gestrichelten Weg und sind dann quasi dort, wo die Leute stehen, auf dieser Terrasse mit dem Geländer von unten hochkommen und über das Geländer klettern, wieder zu den Normalwanderern. Das sind so coole Erlebnisse. Also sucht eure eigenen Geheimtipps oder Entdeckerfreude ist grossartig beim Wandern.
Langweilig wird nie.
Mir wird es nie langweilig, nein. Ich glaube, das hat damit zu tun, das Wandern so schildert, eben Genuss, Essen, Freundschaft, sich wirklich so entspannt näher kommen. Sport ist manchmal auch, manchmal ist das Gegenteil, einfach so Buddhismus, wie ich auch schon erzählt habe, sich entspannen, so ein bisschen meditativ, das Wandern bei schlechtem Wetter ist cool. Es ist wie, übrigens, was auch sehr wichtig ist, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, also die vielen Kapellen, die du siehst, Schlachtfelder oder Büste von komischen Leuten, die du noch nie von ihnen gehört hast, oder? Das Wandern ist für mich extrem schillernd. Wenn es nur so ist, Rotzocke pfeift sich durchs Gebirge und isst verschwitztes Sandwich, dann hätte ich schon lange aufgehört, oder?
Danke, Thomas. Viel Spass auf der nächsten Wanderung.
Merci.
Wer noch mehr wissen will, dem empfehle ich ganz fest unsere aktuelle Berichterstattung, die eigentlich Wanderwoche, die auf dem Tagi stattfindet. Da geht es eben auf den schönsten Hütten, beste Gadgets, selben Stück brauchen oder nicht. Ganz viele andere Sachen noch. Ich würde euch das sehr gerne verlinken. Und mit dem wünschen wir euch ein schönes Wochenende, weil das nämlich in dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Mirja Gabatuder und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von Laura Bachmann und von Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen, wandert schön. Bis bald.